Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Es gibt so die Resterampe, das FreeBSD. Es soll um die Ausprägung von FreeBSD gehen. Ich habe euch direkt hier eingangs gleich mit dazu den Link aufgeschrieben, wo ihr die Präsentation findet. Also, damit wir so wissen, wie das Ganze hier so gestrickt sein wird. Also Sinn und Zweck ist es irgendwie, euch die Möglichkeit zu geben, so einen Einstieg zu FreeBSD zu finden und vor allen Dingen, was es da für Ausprägungen gibt. Entschuldigt kurz. Perfekt. Also das soll eben so maßgeblich zum Konsum dienen. Also alle, die irgendwie sagen, dieses FreeBSD, was ist denn das für eine lustige Linux-Distro, dass die irgendwie mal so einen Einstieg bekommen, oh, das ist gar kein Linux. Irgendwie Menschen wie ich haben sich darum bemüht, irgendwie so bestmöglich alles zusammenzusammeln, was gerade so Stand der Dinge ist. Und gerade den aktuellen Stand abzubilden, wie ihr dann an entsprechenden Zeitpunkt merken werdet, ist nämlich egal, wo ihr im Netz unterwegs seid, da nichts so richtig zu finden, weil es da sehr viele Umschwünge und Verwerfungen gab. Grundsätzlich, so, wenn ihr Fragen habt, auch zwischendrin, könnt ihr gern fragen. Es gibt hier das Mikrofon, das hast du, genau. Aber es wird am Ende ohnehin so Q&A geben, also wenn ihr euch zurückhalten könnt, dann tut das bitte. Wenn es aber zum Verständnis irgendwie dienlich ist, fragt einfach auch gern rein. Zu den Chemnitzer Linux-Tagen sei vielleicht noch eingangs irgendwie so erwähnt, damit wir uns nicht falsch verstehen, irgendwie, ich bin jetzt keiner, der irgendwie so eine Religionsfrage hier aufmachen möchte. Menschen wie ich irgendwie sind in einem Hackspace sozialisiert worden, wo Debian mit Awesome Standard war und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und konnte trotzdem so mein FreeBSD-Zeug machen. Also, dass wir irgendwie so eine Religionsdebatte hier führen werden, ist nicht der Fall. So. Vielleicht noch kurz so irgendwie zur Motivation, wieso ich hier so was eingereicht habe. Na, irgendwie, ich habe den Eindruck, dass es gelegentlich ganz schnell mal so zu Monokultur kommt. Eben, das fängt sowas an, wie das zeitgemäß war mit Debian und Awesome nutzen. Jetzt haben wir netterweise so eine NixOS-Welle irgendwie bei uns gerade schwappen, aber irgendwie alle sitzen vor ihren ThinkPads und naja, vielleicht sollten wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Einerseits ist es natürlich so eine technische Sache, also dass man sagt, naja, was ist denn eigentlich, wenn irgendwie mal im Linux-Kernel irgendwie ein nennenswertes Problem gefunden wird, was machen wir denn da eigentlich? Worauf können wir zurückgreifen und das auf schnell. Und andererseits ist es natürlich auch eine kulturelle Sache. Gerade bei FreeBSD, komme ich dann später nochmal dazu, gibt es da die ein oder andere vom Projekt her ganz andere Mentalität. Letztlich geht es darum, irgendwie, ne, wie wir das...
Unterbrechen. Ja. Wir haben ein kleines Technik. Ah. Ja. Was jetzt hoffentlich gelöst ist.
Ja, gibst du mir nochmal Bescheid, dass das passt? Weil sonst würde ich dann nochmal einmal schnell durchrollen.
Nee, das
nicht. Okay, gut. Letztlich geht es ja darum, dass man irgendwie sagt, wir haben ein Problem, das wir irgendwie lösen möchten und da bedienen wir uns den Dingen, die dafür gut geeignet sind. Und oftmals, mindestens aus meiner Perspektive, ist eben FreeBSD da eine gute Wahl. So, von den Inhalten her, also ne, irgendwie, was ist dieses BSD? Gerade für die Menschen, die da noch nichts gehört haben, also die ersten 10 Minuten irgendwie alle, die mit der Begrifflichkeit was anzufangen wissen und schon wissen, was FreeBSD ist, wird das ein wenig langweilig. Aber dann kommen wir mal zu den Ausprägungen. Was gibt es denn da alles? Was sind so diese üblichen Formen von FreeBSD, die ihr da draußen in dieser Welt so findet? Auf die ein oder andere werde ich dann im Speziellen nochmal eingehen. Damit wir das Ganze irgendwie so verorten können, also es gibt irgendwie so BSD in vier grundsätzlichen Ausprägungen. Das ist einmal NetBSD, wo dann später raus auch das relativ bekannte Projekt OpenBSD geworden ist, so mit OpenSSH und solchen Dingen. Andererseits gibt es halt FreeBSD und da gibt es auch einen nennenswerten Fork, nämlich DragonflyBSD, die nutzen einen Micro- oder einen Hybrid-Kernel. Ja, wenn man da irgendwie das mit Schlagworten verbinden wollte, würde man halt sagen, naja, NetBSD hat sehr den Fokus auf Portabilität. Irgendwie, da gibt es diesen schlechten Running Gag, dass das eben auch auf dem Toaster läuft, was eben tatsächlich der Fall war. OpenBSD hat sehr den Fokus halt auf Sicherheit und vor allen Dingen achtet zum Beispiel auch darauf, dass egal was wie zu konfigurieren ist, sehr einfach zu konfigurieren ist, damit sich tunlichst irgendwie Fehler vermeiden lassen. Dann gibt es FreeBSD, wo man eben sagt, naja, Funktionalität ist uns eine wichtige Sache. Darauf werden wir heute eingehen. Und DragonflyBSD, wie gesagt, die sich mal abgespalten haben, weil sie einen besonderen Anspruch an Leistung hatten. So, grundsätzlich zu FreeBSD. Also das Motto lautet The Power to Serve. Es gibt da eine FreeBSD Foundation, die da dahinter steht, die auch so die Markenrechte hat, so zur Bildmarke und so weiter. Jetzt für Menschen außen, die eben Linux-only unterwegs sind, vielleicht ein bisschen irritierend. Da gibt es bei FreeBSD gibt's so ein Core-Team, was gewählt wird. Also da heißt nicht, also wir wissen schon, wer das entscheiden wird in der Konsequenz. Da wird gewählt und dazu dann später gleich noch, also wer dann entsprechend Commit-Bits hat. Aktueller Stand irgendwie, wir haben eine Version 12 da veröffentlicht als Release und nach wie vor eben 11.2 wird auch betreut. Um das zeitlich einordnen zu können, 1993 ging das Ganze irgendwie mal los und vom Ansatz her ist es so, dass eben die das geschichtlich irgendwie so betrachten, dass es eben mal bei Unix irgendwie so ein rechtliches Problem halt gab, dass dann plötzlich AT&T gesagt hat, na Moment, wie ist denn das eigentlich? Wir erheben den Anspruch darauf, dass der Code doch wohl uns gehört. Und da gab es eben die GNU-Fraktion, die eben gesagt hat, GNU, not Unix. Wir schreiben nur einmal neu. Und dann gab es eben die motivierte Gruppe in den USA, in Berkeley, die gesagt hat, wir schauen mal, ob wir nicht das wieder so vervollständigt bekommen, indem wir Sachen nachschreiben, dass wir wieder ein funktionierendes Unix haben. Erstmal noch, üblicherweise, wofür ist FreeBSD bekannt? Irgendwie gibt es Anwesende, die nicht wissen, was ZFS ist. Okay, das ist nicht der Fall. Also ZFS ist eine totale Selbstverständlichkeit bei FreeBSD seit Jahren. Das hat zum Beispiel Lizenzgründe, aber eben auch, dass man gesagt hat, naja, irgendwie, wir achten eben auf Funktionalität und eben ZFS, das will man dann schon bitte haben. FreeBSD Jails, auch ewig alt, das ist das irgendwie, wo man jetzt irgendwie so mit LXC dann irgendwie versucht hat, mal gerade zu ziehen und vielleicht auch einigermaßen sicher zu bekommen. Es gab mal einen bösen Titel vom Blogpost, dass FreeBSD.js Docker done right. Ich formuliere es mal anders. FreeBSD hat es auf jeden Fall versäumt, entsprechend das Marketingmäßig entsprechend den Menschen zu erklären, dass es das mit diesen Containern schon längst gibt. Die grundsätzlichen Ausprägungen, also was ihr da draußen so findet, das ist ja immer auch, wie ist das mit dem Release-Cycle? Also es gibt sowas, das nennt sich halt Stable. Das ist zurzeit 12, das ist das, was auch Release heißt, was eben gerade veröffentlicht ist. Und dann gibt es eben Current, das wird auch gelegentlich als Head bezeichnet, wie das, das ist der aktuelle Entwicklungsstand. Ich habe mal noch dazu geschrieben Legacy, also richtig Legacy gibt es eben nämlich nicht, aber eben alles, was irgendwie auf FreeBSD 11 entwickelt wurde oder beziehungsweise was auf 11 läuft, das wird natürlich weiter betreut und das wird eben dann sogar noch, sobald es dann mal erscheint, auch mit 11.3 noch längere Zeit betreut werden. Erstmal so eine grobe Übersicht, was gibt es denn da draußen? Also vielleicht, weil ich genau irgendwie so zum Projekt gekommen bin, erstmal so, was gibt es da so für einen Desktop? Da gibt es Project Trident, da werde ich dann im Detail drauf eingehen. GhostBSD und beides basiert auf TrueOS. Im Übrigen, ich kriege immer so eine leichte Schamesröte, wenn ich TrueOS sagen muss, weil ich das eine Unverschämtheit finde, sich so zu nennen. Aber das ist eben ein Konzept, dass man eben ein aktuellstes FreeBSD zur Verfügung stellt, um eben entsprechend für den Desktop auch bestmöglich alle Geräte schon zu unterstützen. Wenn wir ein Gleichnis wagen würden mit der Debian-Welt, dann ist das wahrscheinlich das, was dann eben Testing wäre. Ich habe, obwohl ich eben, wie gesagt, auf Aktualität Wert gelegt habe, hier und natürlich durchgestrichen habe, Desktop-BSD, es gab, und dieser Mensch hat maßgeblich, glaube ich, zu BSD mit die Chemnitzer Linux-Tage geprägt, mal ein Projekt namens Desktop-BSD, dass es ein Trauerspiel ist, dass es das nicht mehr gibt, werde ich dann später kurz an entsprechender Stelle ausführen. Relativ bekannt ist FreeBSD.
Guck mal,
wer
noch da ist.
Passt das so?
Ja.
Relativ bekannt ist FreeBSD durch die Verwendung als NAS. Also FreeNAS ist irgendwie so eine übliche Standardlösung, nur mal so für ein Bauchgefühl. Von den Anwesenden, wer kennt FreeNAS? Okay, gut. Werde ich dann entsprechend berücksichtigen. Es gibt eine vorherige Lösung oder beziehungsweise was früher NAS for Free hieß, das ist zum Beispiel so eine Verwerfung innerhalb des letzten Jahres. Das Projekt heißt jetzt anders. Im Übrigen bei den ganzen Slides habt ihr unten drunter direkt die Links, dass ihr dann schön gleich zu den Projekten klicken könntet. ZFS Guru ist ein Projekt bis letztes Jahr gewesen, deswegen auch in Klammern, was nur dazu diente, irgendwie ein System hochzubekommen, um das ZFS zu verwalten. Einen Ersatz gibt es, deswegen habe ich das trotzdem noch erwähnt, bisher nicht. Aber funktionieren theoretisch, wenn ihr mal den Anwendungsfall hättet, würde es noch. Dann gibt es bei FreeBSD so nennenswerte Projekte bzw. Distributionen oder Derivate, wie man es auch immer nennen mag, die FreeBSD so ein bisschen vorantreiben bzw. in eine bestimmte Richtung entwickeln. Einerseits gibt es Hard BSD und andererseits gibt es TrueOS. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Nennenswert vielleicht eben, obwohl es halt offiziell nicht mehr da ist, ist NextBSD gewesen. Das sind die, die praktisch sehr darauf geachtet haben, alles was so in der Mac OS X Welt, was da so verfügbar war, wie LaunchD und solche Dinge, eben zu FreeBSD zu portieren. Solltet ihr was für NextBSD lesen, könnt ihr das eben abtun, weil wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt den Anwendungsfall halt irgendwie für einen Router, es gibt das BSD Router Project und ein klassischer Anwendungsfall, so vermeintlicher Industriestandard, ist halt im Bereich von Firewalls, pfSense und OPNSense. Weitere Projekte sind zum Beispiel CBSD, das ist relativ unbekannt. Das liegt vielleicht daran, dass es da wirklich, das muss man auch dazu sagen, also es ist da auch ein bisschen Obacht bei dem Projekt. Großartiges Projekt, aber wird irgendwie gerade von zwei Menschen maßgeblich nur vorangetrieben. CBSD, es gab hier schon einige Talks mal zu Proxmox, hat denselben Anspruch, dass man sagt, irgendwie, wir haben hier ein System, kannst du dir deine virtuellen Instanzen klicken, eben mit dem Hypervisor, oder eben du kannst dir deine Jails halt einfach mal zusammenklicken und das über eine Web-Oberfläche. Wenn es eine Web-Oberfläche direkt mit dabei hat, nennt sich es CloneOS. Ja, ganz, da werde ich im Übrigen kaum drauf eingehen, also mit diesem Embedded und so, also die Pi-Freunde und so weiter, also es gibt da auch speziell für Embedded ein Projekt drauf, also ne, RustBSD und da sind entsprechende Images zur Verfügung gestellt. Der Vollständigkeit halber wollte ich euch die Projekte noch kurz zeigen. Also beispielsweise NomadBSD, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, ne? Nomadenhafterweise, Live-System, hast du auf dem USB-Stick und da läuft dein FreeBSD. Da an der Stelle gleich mit der Hinweis, ist eine sehr gute Möglichkeit, in den Laden zu gehen und zu sagen, naja, läuft denn hier FreeBSD drauf? Nimmst halt einen USB-Stick mit, steckst du an, startest halt vom USB-Stick und da weißt du, ob die Kiste FreeBSD fähig ist oder nicht. Gleichermaßen funktioniert das Ganze auch bei TrueOS. Hast du direkt beim Installer so Kompatibilitätsprüfung und da seht ihr eben, was von der Hardware unterstützt wird oder was eben auch nicht. Im Übrigen, das ist nach wie vor derselbe Schmerz, wie wir ihn aus der Linux-Welt beispielsweise auch kennen. Ne? Also, so. Zu den Funktionalitäten mal etwas im Einzelnen. FreeBSD ist relativ bekannt, wie aber auch andere BSDs, durch diese Ports Collection. Das gibt euch die Möglichkeit, individuell halt Pakete zusammenzustellen, zu compilen und eben bei euch auf dem System zu installieren. Andererseits halt OpenZFS. Um mal ein Beispiel zu nennen, wo ich addicted bin, wo ich also von abhängig bin irgendwie mittlerweile, ist so Boot Environments. Also bevor ihr ein Update macht, macht ihr einen Snapshot und dann startet ihr eure Kiste neu, startet in dieses neue Boot-Environment rein. Für den Fall, dass es passieren sollte, so einen richtigen Case of Emergency hatte ich leider noch nicht, aber dann habt ihr die Möglichkeit, direkt im Bootloader zu sagen, na, ich möchte gern den vorherigen Stand wieder. Dann fällt einem das vielleicht erst nach 3 Tagen auf. Könnte man ja jetzt denken, vielleicht ein Problem, weil irgendwie, ich habe ja in der Zeit schon E-Mails bekommen. Naja, da das mit in einzelnen Datasets ist, standardmäßig, ist das gar kein Problem, weil eben das Home-Verzeichnis, das wird nicht zurückgerollt. Also das gibt zumindest Menschen wie mir eine relative Sicherheit. Für den Fall, dass wirklich mal irgendwas schief geht, kann ich da jederzeit zurück. Bringt dann auch solche netten Funktionalitäten mit sich, wenn ich auf dem FreeNAS beispielsweise mein Backup machen möchte, dass ich halt direkt ZFS, Send and Receive, nutzen kann und das ja wesentlich schneller ist, als wenn ich sowas wie AirSync oder so verwenden würde. Bei ZFS vielleicht gleich noch die Anmerkung, also alle irgendwie, die Linux nutzen und sagen, na, ich würde dieses FreeBSD nur einsetzen wegen ZFS, also braucht er halt nicht, weil es ist gerade so, dass eLumos den Staffelstab zur maßgeblichen Verwaltung von OpenZFS weitergegeben hat an ZFS on Linux. Und nette Gesichter so, ja. Klingt komisch, ist aber so. Das liegt daran im Übrigen, ZFS und Linux ist die Community, die am meisten Gas gibt, gerade bei ZFS. Also zum Beispiel native Verschlüsselung bei ZFS ist das erste, wie ich finde, Killer-Feature, was ZFS und Linux bereitgestellt hat. Und ne, da steckt halt eine ganz andere Manpower da dahinter. Also da gibt es ja auch gute Unterstützung, finanziell eben oder durch Menschen. Und deswegen ist da der Staffelstab weitergegeben worden. Achso, weil ich das gerade noch sehe, also UFS, gerade hier für Embedded oder so, also ZFS ist ja nun vergleichsweise arbeitsspeicherintensiv. Für Embedded oder so gibt es natürlich UFS. Im Übrigen so kleine Anekdote am Rande, Kirk McCusick, der maßgeblich eben an UFS seit Anfang an mitwirkt, irgendwie selbst bevor es FreeBSD überhaupt gab, so in den Unix-Zeiten, also der ist bis heute im FreeBSD-Projekt aktiv und UFS wird bis heute weiterentwickelt und siehe Anwendungsfall Embedded, ist das ja auch nicht wegzudenken. Von den Funktionalitäten her, wie gesagt, Jails, das ist praktisch, was sonst irgendwie so als Container bezeichnet wird und eben den Hypervisor Behive, also um zu sagen, irgendwie, ich möchte hier gerne andere Betriebssysteme laufen lassen. Ich überlege gerade, ob ich das, ja, ich führe das unten dann aus. Beispielsweise, bei Mac OS X oder bei Mac ist das auch portiert, da ist das X-Hive. Und bei eLumos, also ehemals Open Indiana, die portieren sich das auch gerade, weil die dann zum Beispiel für ihr großartiges Betriebssystem Smart OS dann endlich mal das uralte KVM da rausschmeißen können. Und also Behive ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, gerade wenn man nennenswert irgendwie virtualisieren mag. Gerade in Verbindung so mit ZFS oder so, macht echt Spaß. Vielleicht noch so zum Projekt an sich. Irgendwie alle sagen bei der FreeBSD oder so in dem FreeBSD-Projekt, das ist irgendwie total nett. Das ist im Übrigen das, was uns vielleicht von manch anderen BSDs auch irgendwie unterscheidet. Woanders geht es ähnlich hart zu wie auf Kernel-Mailing-Listen. Wie gesagt, das Core-Team wird gewählt. Alle, die einen Commit mit haben, wählen da. Und wer auch immer da kandidiert hat und eben entsprechende Mehrheiten bekommen hat, ist dann halt im Core-Team. Es gibt gut organisiert Mentoring, irgendwie für Leute, die Bock haben, da einzusteigen und und sich vielleicht gewisse Sachen von selbst irgendwie nicht zutrauen würden, zu committen. Ja, Mailverteiler, irgendwie das Übliche, das kennt ihr. Ja, es gibt die FreeBSD Foundation, gerade wenn es mal irgendwie um die Finanzierung irgendwie von Reisekosten beispielsweise geht, wenn man irgendwo einen Talk halten möchte bei einer der BSD-Konferenzen, sind die gut ansprechbar. Und es gibt dann wirklich noch sehr viele Projekte, beispielsweise, oder ich habe hier exemplarisch mal TeachBSD hingeschrieben. Das ist praktisch ein Zusammenschluss von Lehrenden, die im Rahmen von Hochschule beispielsweise da BSD, also FreeBSD, verwenden. So. Jetzt kommt so ein charmanter Disclaimer, den wir gleich auch auflösen. Also wenn ihr FreeBSD einsetzt und gerade am Installieren seid, also standardmäßig wird beim FreeBSD erstmal davon ausgegangen, jo, alle sind hier ringsherum ganz nett und ganz lieb und wir müssen uns hier keine Sorgen machen. Also wir können auch die PITs fortlaufend vergeben. So, ne? Also Dinge, wo man echt so sagt, vielleicht ein bisschen bedenklich. Mittlerweile eben ist im Installer am Ende dann die Möglichkeit, einzeln anzuwählen, was für ein Hardening da stattfinden soll. Und ja, dann wählt ihr eben aus, die Art von Härtung hätte ich gern und so weiter. Weiteres dann bei harten BSD. Wo ich FreeBSD kennengelernt habe, haben alle gesagt, oh mein Gott, du benutzt FreeBSD, du hast wohl voll Bock auf Heizen und dir deine ganzen Pakete einzeln zu compilen. Hast du schon mal XOR compiled? Viel Spaß dabei. Also das ist irgendwie vielleicht mal vor 10 Jahren noch so gewesen. Also weiß der Geier, was auf dem Debian irgendwie mit apt Install passiert, könnt ihr mit PKG-Install irgendwie genauso machen. Im Übrigen, wir sind faul, kleiner Hinweis, so, ne? PKG-Ins für Install, also die ersten drei Buchstaben reichen auch aus. Ich finde das immer ein charmantes Beispiel dafür, dass irgendwie FreeBSD sehr Wert drauf legt, dass man irgendwie, auch wenn man auf der Kommandozeile schon schön flink unterwegs ist, es sich möglichst einfach macht. Unten habe ich noch im Zusammenhang mit Paketen Freshports irgendwie benannt. Das ist so die übliche, man kann schon mal im Web klicken, ob es denn dieses Paket gibt, was für Abhängigkeiten das hat und so weiter. Ja, alle, die irgendwie konkret irgendwie mit Firewalls da irgendwie Wert drauf legen oder da verschiedene Systeme ausprobieren möchten, FE ist so der Standard, die PF gibt es auch. Die PF kommt ursprünglich von OpenBSD, da aber eben der Hinweis, es handelt sich dabei um die letzte oder die vorherige PF von OpenBSD, die weiterentwickelt worden ist. Ich müsste lügen, wann? Gefühlt vor irgendwie 5 Jahren hat OpenBSD die PF komplett praktisch einmal neu gemacht, vor allen Dingen auch mit einem anderen Syntax. Ein wenig anderem Syntax. FreeBSD hat sich da dagegen entschieden und da wird praktisch die PF, die alte PF, die eben nicht 1:1 die von OpenBSD ist, das wird dort fortgeführt. IPF gibt es auch noch im Übrigen. Gewisse Gründe, warum man gerade die nehmen sollte, ja, findet ihr entsprechend in der Dokumentation, da gibt es einen Artikel darüber. Ja, JS nur der Form halber halt irgendwie Containerisierung, ihr nutzt den gleichen Kernel, trotzdem fühlt sich das an, grundsätzlich erstmal wie so ein eigenständiges System, wo viele Menschen irgendwie so, das erste ist, wo sie irritiert, verwundert sind, man kann halt nicht standardmäßig irgendwie aus so einer Jail rauspingen. Da muss auf dem Hauptsystem gesagt werden, ja, dass eben so RAW-Sockets, dass das eben zugelassen wird. Also, aber, ganz einfache Sache, Handbuch lesen, da ist das natürlich alles entsprechend beschrieben. Und wenn man sich das anguckt, ist das auch alles logisch und macht das Sinn und ist eine absolute Selbstverständlichkeit dann. Jails verwalten, dafür gibt es irgendwie verschiedene Systeme, also so in Form von Paketen. Eins ist EasyJail und das andere, was so irgendwie gefühlt so die meisten gerade nutzen, ist IOCage. Da auch der tagesaktuelle oder jahresaktuelle Hinweis, das wurde gerade umgestellt, da gab es einen Rewrite in Python. Vorher war das nur Shell. Solltet ihr irgendwas an der Backe haben, was irgendwie das alte noch ist, mit Shell, und irgendwie es da Probleme irgendwie mit der neuen Version in Python gibt. Es gibt ein Projekt, deswegen habe ich das dahinter geschrieben, IOCell. Das ist praktisch der alte Shell-Stand. Das ist, wenn ihr da irgendwie was zu reparieren habt oder euch bewusst dafür entscheidet, ich möchte gern das irgendwie mit dieses Shell-Programm. Ja, Hypervisor. Gibt es, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. Alle, die irgendwie schon mal so ein KVM irgendwie verwaltet haben, irgendwie also so, ne? So Level 2 Hypervisor ist das. Und es heißt immer, eben EPT ist die einzige Voraussetzung. Theoretisch haben das gerade bei Servern diese Intel E5500er schon. Ich habe es irgendwie nur bei den 5600er zum Laufen bekommen, sinnvoll. Deswegen für euch der Hinweis, also solltet ihr das ausprobieren, ne? Also wir reden hier über Hardware, ob sie 10 oder 12 Jahre alt ist. Also nehmt lieber jünger als 10 Jahre. Ja, ne? Was kann da irgendwie Gast-System sein? Naja, irgendwie die BSDs halt irgendwie. Illumos, Linux natürlich und Windows ist, ich habe es nicht ausprobiert, ist wohl auch möglich. So, jetzt kommt mein gefühlter irgendwie, alle, die schon mal irgendwie mit FreeBSD beziehungsweise früher mit PCBSD oder diesem TrueOS mal angefangen haben und da sich vielleicht irgendwelche Notizen gemacht haben, wie funktioniert das System, dass die nicht durcheinander kommen, versuche ich mal kurz ein bisschen Aufklärung zu machen, was da irgendwie sich beim Projekt innerhalb der letzten 2 Jahre getan hat. Also es gab irgendwie mal ursprünglich so PC-BSD, alles total schön, FreeBSD, Stable, und dann hat es so halt für den PC-Anwendungsfall halt standardmäßig eine grafische Oberfläche, irgendwie KDE 4 und das war es soweit. Das Projekt hat sich aber sehr weiterentwickelt und da sind Entscheidungen gefallen, die vielleicht ein bisschen für Irritationen sorgen könnten. Dieses PC-BSD wurde dann nämlich auch, weil es sehr viele zusätzliche moderne Funktionalitäten hatte, auf dem Server eingesetzt. Hat man dann halt einfach die GUI weggelassen und da war die Begrifflichkeit PC-BSD dann nicht mehr ganz so passend, wo man sich dann entschieden hat zu sagen, na okay, jetzt geben wir dem Kind einen neuen Namen, und dabei ist diese ominöse Bezeichnung TrueOS dabei rausgekommen. TrueOS wiederum hat dann gesagt, na Moment, wir machen ja sowohl für den Desktop als auch für den Server irgendwie so Cutting Edge, irgendwie den neuesten heißen Scheiß. Eigentlich wollen wir gar nicht mehr Stable haben, sondern wir möchten gern Current haben. Und eigentlich begreifen wir uns jetzt nicht mehr als so konkreter Fall Desktop oder Server, sondern wir möchten eigentlich eine Plattform dafür sein, dass man andere Systeme auf uns aufbauen kann. Zu den Funktionalitäten komme ich dann gleich noch. Ach nee, sind sogar schon hier mit auf der Folie drauf, genau. Um ein Beispiel zu nennen, das Init-System ist bei TrueOS OpenRC. Also man kann, das klingt jetzt vielleicht für einige abschreckend, standardmäßig bei FreeBSD ist das nicht so, dass man irgendwie parallelisiert beim Starten von Prozessen oder eben wenn irgendwie Daemons gestartet werden, sondern eben das wird peu à peu durchgegangen, die Zeit gönnt man sich. OpenRC macht das eben anders. OpenRC wurde ursprünglich mal für NetBSD irgendwie entwickelt. Bei NetBSD gab es da eben ganz verschiedene Systeme, so Init-mäßig, und ist dann von Gentoo aufgegriffen worden und von Gentoo eigentlich großgezogen worden. Und TrueOS bedient sich dem jetzt und sagt, na Mensch, klasse Sache. Es ist nicht irgendwie so ein Monster, was für uns irgendwie nicht durchsichtig ist wie Systemd. Es ist aber auch nicht so altbacken, wie das vor 15 Jahren gemacht wurde. Das nehmen wir. Und wird natürlich gemeinsam mit Gentoo und so weiter weiterentwickelt. Vielleicht auch noch, oder zu den Funktionalitäten noch. Es gibt ein Projekt innerhalb von TrueOS, was aber elementarer Bestandteil ist, nimmt sich SysADM oder ne, für die Administration. Und das handle ich gleich mal noch mit ab, da kann ich mir die Folien dann hinten sparen. Das sorgt dafür, dass ihr praktisch sowohl lokal, aber auch aus der Ferne euer System verwalten könnt. Das ist praktisch ein Dienst, der bei euch auf dem TrueOS-System läuft, wo ihr zum Beispiel Pakete verwalten könnt. Wo ihr zum Beispiel sagen könnt, was ist gerade eben mein Boot-Environment? Solche Sachen kann man da steuern. Eben, was sind die Einträge in meiner Firewall? Und das eben mit einer, mit einem Client, der plattformübergreifend verfügbar ist. Und also ich kann mich da irgendwie an meinen Fedora setzen und dann aus der Ferne da meine TrueOS-Kiste steuern. iX Systems, auf die Firma gehe ich dann nochmal ein. Also TrueOS ist bei der Firma iX Systems angesiedelt. Das finde ich immer nur wichtig, irgendwie so ein Disclaimer oder so einen Hinweis darauf zu geben. Also es wäre Spekulation zu sagen, gäbe es das Projekt dann noch in 2 Jahren, wenn iX Systems es fallen lassen würde, das wäre Spekulation. So kann ich mich hier aber hinstellen und kann sagen, ja, okay, iX Systems hat da irgendwie so die Patenschaft übernommen. Das wird es mit Sicherheit noch geben. Also das kann man auch ernsthaft einsetzen. Einen der Projekte, die jetzt auf dieses auf TrueOS aufsetzen, also auf dieses, die verstehen sich ja jetzt mittlerweile nur noch als Grundsystem und back to the roots, so irgendwie PC-BSD-mäßig, da soll es eben irgendwas für einen Desktop geben, für einen Laptop. Also beispielsweise, ich bin überhaupt zu diesem BSD gekommen, weil ich das auf dem Laptop dann mal eingesetzt habe. Und wie gesagt, mit Boot Environments hang ich dann an der Nadel, weil ich so ein kleiner Schisser bin. Project Trident bietet dann solche Dinge wie beispielsweise, was ja jetzt beim Serverbetriebssystem sonst eben nicht verfügbar war, eine GUI, wo ich mir meinen Wi-Fi-Zugang konfigurieren kann. Also NM-Applet irgendwie aus der Linux-Welt. Es gibt einen eigenen Manager, also statt GDM oder SDDM heißt bei KDE, glaube ich, gibt es PCDM. Das bringt solche netten Funktionalitäten mit sich, dass ihr zum Beispiel sagen könnt, okay, das soll hier so eine anonyme Session sein. Sprich, dafür soll so ein Wegwerf-ZFS-Dataset erstellt werden. Also, was irgendwie eine Sache ist, die man erst lieben und schätzen lernt, wenn man sie verwendet hat, standardmäßig, zumindest mir ist es nicht bekannt, dass es sowas in der Linux-Welt sonst gibt. Genau, ne? Ihr habt dann halt eine GUI so für sämtliches, ihr könnt Dienste verwalten, Start, Stopp, soll es beim Starten eben ein- oder ausgeschalten sein. Ihr könnt Massenspeicher irgendwie, also ZFS zum Klicken, könnt ihr eben dann die Eigenschaften von euren Datasets verändern, Firewall halt auch mit GUI-Verwaltung. Wie gesagt, das Charmante daran ist, dank SysADM könnt ihr das auch aus der Ferne tun, wenn ihr vorher entsprechend die Schlüssel ausgetauscht habt. Paketverwaltung gibt es natürlich auch zum Klicken. Gleichermaßen ist das bei Aktualisierung. Und eben bei Aktualisierung ist es halt der Standard, dass vorher so ein Snapshot erstellt wird, dass für den Fall, dass, dass ihr mal zurück möchtet zum alten Stand eurer Software, dass ihr die Möglichkeit dazu habt. Ich schiebe mal vorweg meine persönliche Einschätzung dazu. Dann gibt es, wie ich finde, ein Projekt, was übermotiviert ist oder ambitioniert ist. Bei TrueOS wird seit 3 Jahren eigenständige Arbeitsoberfläche, so heißt es deutschsprachig, oder Arbeitsplatzumgebung erstellt namens Lumina. Das ist so in etwa vergleichbar vom Niveau her wie LXQt oder früher eben LXD. Basiert halt auf Qt 5 und bringt dann halt solche Sachen mit, die sonst standardmäßig nicht zu erwarten wären. Also zum Beispiel, ihr habt bei dem Dateibrowser dann die Möglichkeit, so Timeslider-mäßig durch eure ZFS-Snapshots da durchzugehen. Was irgendwie sonst, glaube ich, zurzeit nur irgendwie Illumos als Projekt anbietet, dass das direkt mit integriert ist. Aber selbst einen Texteditor haben die neu geschrieben, aus Gründen. Genau, also man hat im Übrigen, also der Grund dafür war es, dass man gesagt hat, also hier, liebes Linux-Ökosystem, so mit diesem KDE und so weiter, echt total gut, schön, aber das der Fokus bei euch so auf Systemd liegt, beziehungsweise wir so unglaublich viel Aufwand haben, dass wir wohlgemerkt sicher sagen können, wir haben eine Arbeitsplatzumgebung, die funktioniert. Also das wollen wir uns nicht antun, deswegen schreiben wir lieber eine eigenständige neu. Dennoch, natürlich gibt es bei Project Trident die Möglichkeit, KDE 5 und so weiter zu installieren. Also selbst OpenBSD hat natürlich irgendwie GNOME 3, aber es ist halt eine echt hässliche Frickelei. Aber um vielleicht mal einen Grund dafür zu geben, wieso da so eine eigene Arbeitsplatzumgebung zur Verfügung gestellt wurde. Ja, das zu SysADM habe ich bereits erwähnt. Tagesaktuell habe ich nochmal geguckt, also das, was ich gerade beschrieben habe, dass es dieses Project Trident gibt, irgendwie, das ist ein Projekt, was es kein Jahr gibt, weil es eben zu dieser Umwälzung kam, was ist denn jetzt hier überhaupt dieses TrueOS und na, eigentlich war das ja damals mit diesem PC-BSD ganz toll, Project Trident ist relativ neu. Die fangen eben an, ich habe das extra ein bisschen sarkastisch, die machen teilweise halt gerade das Neuerfinden des Rades. Zum Beispiel gibt es einen neuen Installer, eben in Qt geschrieben. Da hast du aber nicht einmal, und das will ich auf dem Laptop und auch auf dem Desktop haben, nicht einmal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte hier gern meine Festplatten verschlüsseln. Kleiner Hinweis dazu, ist aber trotzdem problemlos möglich. Nehme ich ein standardmäßiges FreeBSD, da kann ich mir mit dem Textinstaller, das für mich gewohnt irgendwie, kann ich mir das normal zusammenklicken, mache ich eben mein ZFS Mirror, also mein Fall beim Laptop, den erstelle ich mir da, verschlüssel den und nach starte ich einfach mein Project Trident Install Stick und sage, ich möchte hier gern ein neues Boot Environment erstellen, von dem du bitte zukünftig bootest. Und das ist ein Klick dann im Installer. Also ne, das, nicht, dass ihr denkt, dass das nennenswert aufwendig wäre. Also ich würde jetzt mal sagen, also ich habe das hingekriegt, das kriegt ihr auch locker hin. Noch so im kurzen Abriss zum Ende, was zu FreeNAS irgendwie, habe ich ja vorhin zur Kenntnis genommen, irgendwas kennen sehr viele, also da vielleicht noch der Hinweis, da ist mittlerweile eben Beehive als Hypervisor drin. Also ihr könnt, wenn die entsprechende Hardware-Unterstützung da ist, auch sagen hier, ich hätte jetzt gern mal hier eine VM irgendwie, ich möchte ein CentOS oder ein Open Indiana oder was auch immer, möchte ich hier gern mal als VM starten. Also ist halt immer so ein Religionsding irgendwie, was ich mit Leuten da debattiere, ob denn das die Funktionalität eines NAS wäre. Aus meiner Sicht ist es das nicht, aber geht auf jeden Fall. Das kann im Übrigen auch bedeuten, wenn ihr irgendwie so einen Server betreibt, dass ihr sagt, naja, Proxmox irgendwie ist so, glaube ich, die klicky-buntigste, charmanteste Lösung, die es da wahrscheinlich so mit ZFS zurzeit gibt. Aber nee, ich nehme da einfach ein FreeNAS, weil das kenne ich ohnehin schon. Und dann mache ich eben hier die zusätzlichen Instanzen, die erstelle ich mir dann halt einfach da über die grafische Oberfläche. So, ich habe im Übrigen auch mal in die Slides so eine Story reingepackt, wie FreeBSD-Projekte oder eben wie bei FreeNAS sogar Geschichten scheitern können. Noch kurz zur Firma iX Systems irgendwie, also sie sind mal aus so einer ursprünglichen Firma zu BSD irgendwie entstanden, die machen Hardware, also ne, das ist eher eine Information als Werbung für die, also kriegt da, habt mit denen nichts zu tun, aber die Begrifflichkeit werdet ihr ganz häufig lesen oder mindestens das Logo sehen, beispielsweise wenn ihr FreeNAS nutzt, kennt ihr es ohnehin schon, weil das eben genau von denen betreut wird. So, abschließend noch. Also ne, ich habe im Übrigen in den Slides hier, ich will das nicht mit euch im Detail nicht alles besprechen, eben siehe zum Beispiel, wie das ist hier auf Embedded und so weiter, habe euch das entsprechend verlinkt. Eine Sache möchte ich aber mal noch nennen. Einerseits oben HardenBSD. HardenBSD ist das Projekt, da gibt es auch so eine Übersicht, wo die ganzen Features irgendwie so verglichen werden, wo alles, was an Sicherheitstechniken in der BSD-Welt bekannt ist, von NetBSD, von OpenBSD, was da zusammengeführt ist und out of the box funktioniert. Und ihr habt trotzdem auch ZFS zum Beispiel oder eben könnt isolieren in JS und was auch immer. Theoretisch kannst du, haben wir probiert, kannst du da auch sagen, okay, ich möchte hier gern mein KDE laufen lassen für solche seltsamen Anwendungen, wie zum Beispiel dieses unglaublich den Speicher belastende Firefox, müsst ihr eine Regel schreiben. Aber das ist super trivial, ist entsprechend im Handbuch beschrieben, aber wenn ihr praktisch irgendwas mit Sicherheit haben wollt, kann ich euch nur empfehlen, nutzt HardenBSD statt FreeBSD. So, ja, abschließend möchte ich euch noch so mit ein paar Unartigkeiten entlassen, um mal so zu sagen, na, irgendwie früher gab es ganz viel so Zusammenarbeit irgendwie so mit Linux-Distros. Eines der mir interessantesten Projekte war immer KGNU FreeBSD. wo es einfach nur irgendwie wahrscheinlich die Manpower fehlt und vor allem die Begeisterung dafür, dass man eben solche Projekte wieder angeht. Also so ein FreeBSD-Kernel und ein Debian-Userland hat schon einen gewissen Charme. Zumindest aus meiner Perspektive. Ich habe euch die Links da reingepackt. Im Zweifelsfall eben schaut euch das an und ja, viel Spaß beim Frickeln und am Hacken an solchen Projekten. So, Mythen und Wahrheiten habe ich euch mal noch mit reingeschrieben. Und Moment. Abschließend erstmal noch vielen Dank an euch als Auditorium. Mal noch einen lieben Dank an die Chemnitzer Linux-Tage. Ich bin der Meinung, irgendwie CLT könnte man auch umbenennen zu Catering. Linux-Tage ist echt beeindruckend. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt noch runter, dann quatschen wir noch, weil offiziell, zumindest zeitlich, aus meiner Sicht, ist die Veranstaltung vorbei. Und die Chemnitzer Linux-Tage sind für dieses Jahr um. Ja, vielen lieben Dank.